Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Hi, wie immer, Tobias, grüß euch.
Und ich bin Alex. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und eine ganz wichtige Sache in eigener Sache: Das Paranormale Archiv hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Schaut auch da bitte gerne rein. Verlinken tun wir das Ganze wie immer in der Podcast- oder Videobeschreibung. Und heute haben wir wieder 10 verfluchte Gegenstände gewählt, die wir euch vorstellen. Das ist eine zweite Folge. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir 10 verfluchte Gegenstände vorgestellt haben. Und heute haben wir noch mal tief gegraben, um weitere zu finden.
Genau, richtig. Und bitte daran denken, folgen und gerne teilen.
Ganz genau. Wir fangen mal an mit verfluchten Puppen. Und zwar hatten wir schon in der ersten Folge die Annabelle-Puppe. Die kennt ja auch jeder, ist ja auch klar. Und wir haben heute aber die Peggy the Doll, also Peggy die Puppe. Die ist nicht ganz so bekannt und zu der gibt es auch ehrlich gesagt gar nicht so viel zu entdecken. Also der die Puppe gehört hat oder der Besitzer, hat gesagt, dass er Albträume hatte, unerklärliche gesundheitliche Probleme hatte, ständig das Gefühl von bedrückt sein oder Angst. Und er wusste erst nicht, wo er die Puppe hingeben sollte. Und er hat einen Ghost Hunter gesucht, und zwar den Jane Harris. Das ist ein ganz bekannter in England. Und der hat sich dieser Puppe angenommen, auch aus Neugier und um sie natürlich zu verwahren. Und dadurch, dass er ein Ghost Hunter ist, hatte er K2 Meter, er hatte Nachtsichtkameras. Und was hat er gemacht? Der hat das natürlich auch benutzt, aber jetzt nicht so zu Werbezwecke, sondern er wollte gucken, ist diese Puppe wirklich verflucht? Und ja, sie bewegt sich. Ja, das K2-Meter schlägt aus. Auch er hat Albträume bekommen und gesundheitliche Probleme bekommen.
Super.
Und das ist
Ja.
richtig super, genau.
Ja, passt.
Ich denke, er hat sich aber auch darauf eingelassen. Bei Peggy the Doll ist aber auch das Phänomen, und das ist doof, weil wir zeigen euch ein Foto von der Puppe hier im Hintergrund. Nur wenn man diese Puppe schon sieht, soll man quasi diesen Fluch abbekommen. Also Kopfschmerzen bekommen, wenn ihr jetzt Kopfschmerzen habt. Oder das Gefühl von Angst, wenn du ihr in die Augen guckst, weil die hat ja wirklich so tief durchdringliche Augen. Eine Frau hat sogar einen Schlaganfall bekommen, nur weil sie ein Bild von dieser Puppe gesehen hat. Und das angeblich.
Ja,
Also da wäre ich immer vorsichtig.
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder wie sagt man immer so schön,
Ja, ein Schlaganfall, man weiß das ja, das hat ja einen Vorläufer. Man kriegt ja nicht einfach so einen Schlaganfall, sondern da
ne?
sind alles schon im Kopf und aber wurde dokumentiert und dann hat der Jane Harris natürlich überlegt, was könnte mit der Puppe nicht stimmen? Ist diese verflucht vielleicht durch eine Entität, wie wir es bei Annabelle kennen? Und bei der Puppe wird vermutet, dass das ein Holocaust-Opfer sich in diese Puppe mit rein besessen hat und dass es deswegen so eine Energie ausstrahlt, weil die haben ja sehr
Ja,
gelitten.
richtig.
Beweisen kann man es leider nicht. Das Schöne ist, was man den Jane Harris wirklich positiv ankreiden darf, ist, dass er diese Puppe nicht ausstellt wie Annabelle. Annabelle ist ja ein Touristenmagnet, sondern er verwahrt die an einem unbekannten Ort, wo sie keinen Schaden anrichten kann.
Apropos Annabelle, hast du gehört?
Ja, ihr Besitzer ist
Genau.
gestorben. Und man weiß nicht
Nachdem
wieso.
sie verschwunden ist.
Genau, da haben wir ja das Special gemacht, das verlinken wir euch auch gerne dazu.
Ja.
Und wie Tobi schon gesagt hat, wir haben da auch immer wieder ein bisschen rein recherchiert. Und der Besitzer soll jetzt auf unerklärliche Art gestorben sein.
Komisch.
Ist das
Es
immer noch Werbung für einen neuen Film? Aber wenn jetzt schon,
Wenn der Besitzer jetzt gestorben
da wird
ist,
es ein bisschen düsterer
aber der hat
langsam.
ja immer gesagt, die ist nicht abgehauen. Die ist immer
Richtig?
zu Hause.
Vielleicht kam sie zurück.
Wer weiß?
Ja, aber da könnten wir vielleicht noch mal ein genaueres Special machen, dass wir noch mal das alles aufrollen und auch mal gucken, könnte das sein, dass er wirklich gestorben ist? Ist das nur PR? Also wenn ihr das wollt, dann machen wir das natürlich
Genau,
gerne.
gerne schreiben und Bescheid geben. Das machen wir.
Ist ein spannendes Thema.
Jetzt habe ich dich unterbrochen, tut mir leid, aber
Alles gut.
wirklich.
Das war's auch schon mit der Peggy und das Ganze endet damit, dass er sie verwahrt und das ehrt ihn, finde ich, weil er macht
Ja.
da kein Geld mit und ich finde das gut, weil die ist offensichtlich gefährlich. Ich finde, so eine Objekte sollten sicher verwahrt werden und nicht in ein Museum kommen oder nicht für Touristen.
Dann kommen wir jetzt mal. Ich habe nämlich auch eine Puppe mitgebracht. Das wäre dann Puppe Nummer 3 heute. Und zwar die Okiku-Puppe aus Japan. Und zwar ist es eine urbane Legende aus Japan und ist dort sehr bekannt und ist heute in, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, Manjeni-Tempel in Hokkaido. Mhm. Die Geschichte ist ein bisschen traurig und mysteriös. Im Ursprung hatte die Geschichte 1918, als ein Junge namens Aikichi Suzuki eine traditionelle japanische Puppe für die damalige Zeit kaufte und diese seiner kleinen Schwester geschenkt hat. Das Problem war nur, die kleine Schwester ist leider durch eine schwere Krankheit gestorben und die Eltern haben dann die Puppe auf den Altar gesetzt, um an das Mädchen zu erinnern. Und man vermutet, was man ja nicht beweisen kann, dass das kleine Mädchen in diese Puppe übergegangen ist.
Ja, liegt ja nah irgendwie.
Genau. Und man bemerkte später, dass nämlich der Puppe menschliche Haare gewachsen sind.
Hatte sie so schon vorher menschliche Haare eben wie bei einer Puppe? Nicht.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Es war nämlich eine normale Puppe mit Wollhaaren und hat jetzt wachsende menschliche Haare. Und die Puppe wird auch in dem Tempel von Mönchen in Manjeni-Tempel aufbewahrt. Man kann die auch besuchen und die Mönche schneiden regelmäßig die Haare der Puppe.
Das ist ja krass. Das ist
also krass. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, also zwei wissenschaftliche Untersuchungen ergaben tatsächlich, dass diese Menschen so eine Kinderhaare sind.
Das ist noch krasser, weil man vermutet ja schon, dass es das Mädchen ist, aber da müssen sich ja Wollhaare transformiert haben in Menschenhaare oder verwandelt haben.
Genau, ja. Und die Puppe kann man sich immer noch anschauen und manchen gruselt es mit Sicherheit.
Ja, krass, wieso sind Puppen immer Gefäße? Das ist, das hatten wir erst bei Voodoo, unserer allerletzten Folge.
Ja.
Aber Puppen scheinen immer irgendwie leere Gefäße für Energie zu sein. Aber wenn dann schon die Haare wachsen, das ist schon unheimlich. Aber es scheint ja keine Bedrohung auszugehen von der Puppe. Sie ist einfach nur da und
die Haare wachsen.
Haare wachsen, ja.
Dabei ist kein Fluch drauf. Oder was heißt kein Fluch? Also man denkt, dass das Mädchen da drin ist, also der Geist des Mädchens.
Das ist schon heftig, ja. Aber solange da niemand einen Schaden von hat, ja.
Ja.
Und das Mädchen glücklich ist, man weiß es ja nicht.
Ja.
Das ist schon merkwürdig mit den Haaren, oder? Ja. Stell dir mal vor, die Puppe hätte so auch so Hände und die würde so kleine Fingernägel bekommen.
Dann kann man ja lackieren. Dann
kann man, ja, wunderbar. Als nächstes hätten wir theoretisch auch eine Puppe, obwohl es eher eine Figur ist, eine Figur von einem Teufel. Das Ganze nennt sich der Swansea Devil, also der Schwanensee-Teufel, wenn man es übersetzt. Oder auch genannt Old Nick. Und das ist eine Geschichte, die um den Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Da gab es diese eine Stadt, beziehungsweise die Kirche St. Mary Church, die sollte gebaut werden. Und da hat dann die Stadt gesagt, okay, Architekten, ihr dürft euch bewerben. Und der Bewerber, den wir am besten finden, den nehmen wir natürlich. Und da haben sich dann zwei beworben. Einer konnte halt nur gewinnen und der andere nicht. Und der nicht gewonnen hat, der war sehr sauer, der hat das sehr persönlich genommen auf seine architektonischen Fähigkeiten. Und der hat sich rächen wollen dann. Also der war wirklich, wirklich sauer. Und der hat vor der Kirche war ein rotes Backsteingebäude, das hat er gekauft und hat dort so eine Brauerei, Lager und sein Büro oben gebaut. Und auf dem Büro hat er diese Teufelsfigur so hingestellt, dass diese Figur mit seinen Augen direkt auf die Kirche schaut. Und dann hat er einen Fluch ausgesprochen und hat gesagt, dann, wenn diese Kirche in Schutt und Asche liegt, wird dieser Teufel noch auf die Kirche herabschauen und lachen. Also so richtig bitter, bitter böse.
Ja.
Und was ist passiert? Der Zweite Weltkrieg kam, die Kirche wurde getroffen, sein Gebäude nicht. Und diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Also das ist so ein... Weiß ich nicht, das ist mittlerweile ein Wahrzeichen, aber das hat sich erfüllt, sei es jetzt Glück oder nicht.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich in Kraft getreten und der Old Nick, also diese Figur, ist dann irgendwann verloren gegangen, war lange Zeit weg Und irgendwer hat die in einem Garagenfund dann wiederentdeckt und das der Stadt gegeben. Und die Stadt hat gesagt, hey, das ist ein Wahrzeichen, das muss erhalten bleiben. Mittlerweile war die Kirche wieder aufgebaut und neben der Kirche war ein Einkaufscenter. Und was haben die gemacht? Die haben oben in den Einkaufscenter wieder diese Teufelsstatue hingepackt, mit Blick auf die Kirche, aber so, dass, sage ich mal, sich kein Christ davon angegriffen fühlt. Also okay. Man sieht es nicht sofort, aber sie bewacht jetzt die Kirche.
Ah,
also
ja,
sie reden sich das quasi schön.
Ja, super.
Ob das jetzt ein verfluchtes Objekt ist, weiß ich nicht, aber ist eine geile Geschichte, weil dieser ausgesprochene Fluch oder Prophezeiung ja wirklich in Kraft getreten ist.
Hm. Das ist schon... Ja, obwohl... Haben das Beste rausgemacht.
Die haben das Beste, ja.
Ja, ist...
Aber es schon einfach aus, weil sie dich nicht eingestellt haben, hast du asozial auch.
Ja, du, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist damals, ne?
Richtig, ja.
Also, keine Ahnung, ob sie ihn noch schikaniert haben oder der Gewinner ihn schikaniert hat und er sich dann gesagt hat, ja, pass auf, ich zeige es dir.
Und er hat es ja auch, also sein Punkt war dann irgendwie klar. Ich weiß es nicht, ob es ihn leid tat, aber ja, es hat funktioniert. Der Swan Sea Devil.
Hat er das eigentlich mitbekommen?
Ja, er hat's mitbekommen. Ich habe keine Aussage von ihm gefunden, ob er das jetzt toll fand oder nicht. Mhm. Ich denke mal, die hatten mit dem Zweiten Weltkrieg dann doch andere Probleme beim Wiederaufbau und alles.
Ja.
Deswegen wird ja der Swansea Devil auch verschollen gewesen sein eine Zeit lang.
Mhm. Ich weiß nicht, sagt dir der Name Howard Carter etwas, der 1922... was ganz Tolles entdeckt hat.
Howard Carter ist ein Abenteurer und Entdecker gewesen, glaube ich.
Genau, ja. Und er hat nämlich das Grab von Tutanchamun gefunden. Mm. So, und da gibt es nämlich auch eine sehr schöne Legende drüber. Deswegen der Mythos. Und zwar hat er ja das fast unbeschädigte Grab gefunden von dem Jungen, damals von dem Pharao, mit der goldenen Maske.
Richtig.
So, und es geht eigentlich um diese goldene Maske und um das Öffnen des Grabes.
Das ist ja immer eine heikle Kiste.
Genau. Man sagt nämlich, dass auf diesem Grab ein Fluch tatsächlich sein soll, denn nach der Öffnung ist nämlich Lord Carnarvon, der Geldgeber der Expedition, an einer Blutvergiftung gestorben.
Okay.
Und im gleichen Atemzug ist Carters Kanarienvogel von einer Kobra getötet worden.
Und das ist ungewöhnlich.
Genau. Und die Kobra steht nämlich auch als Symbol für die Rache des Pharaos.
Weil der Tutanchamun hat auf seinen Kopf einen Geier und eine Schlange.
Genau, ne,
auf
dem
Kopf schmuckt die Kobra.
Genau.
Ja, okay, könnte man natürlich so sehen, dass das eine Fluch oder eine Rache ist, ja.
Ja. Jedenfalls, das soll halt wahrscheinlich auch absichtlich gestreut worden sein, um zu sagen, pass auf den Gräbern ist ein Fluch.
Halt ja, um die Schatzräuber da.
Genau, richtig. Und der Mythos wird geweckt. Natürlich auch. Ne?
Ja, aber ich glaube schon, wir haben jetzt zum einen die Theorie, dass bei Gräbern giftige Dämpfe entstehen können oder dass die Gräber kein Sauerstoff haben. Deswegen wird ja der einen Kanarienvogel dabei gehabt haben, wie bei einer Mine, wo du mit einem Vogel reingehst. Ne?
Ja, genau.
Hatten wir nicht bei der ersten Folge den Atlantis-Ring? War der nicht auch Teil von Carters Expedition?
Richtig.
Ah, da müssen ja noch mehrere gestorben sein, oder?
Ja, das ganze Team.
Das ganze Team
soll gestorben sein, die damals bei der Ausgrabung noch dabei waren. Und auch an mysteriösen...
Wie bei Ötzi kennen wir ja, ne? Das muss ja nicht immer was damit zu tun haben, aber es ist eine geile Geschichte. Und ich denke, das haben die damals auch richtig gut vermarktet. Und ja, aber Grabräuber gab es ja zu der Zeit von Tutanchamun schon.
Das war ja, das war ein Glücksfund. Ja. Noch. Die haben so viele... Die finden ja jetzt immer noch welche.
Ja, da gibt es jetzt auch ein paar geile Dinge in Ägypten, worüber sich eine geile Podcast-Folge machen lässt. Ganz aktuell dieses Jahr haben sie ja unter Ägypten diese 1 Kilometer langen 4 Säulen gefunden.
Waren es nicht sogar 7 oder 8?
Ja, also da war eine Menge und die waren also gigantisch. Da würde sich mal lohnen, einen Podcast drüber zu machen.
Das wird also ja angeblich noch eine Stadt sein.
Das ist es ja. So ein Unter-, also dieser, der Komplex ist ja so groß, dass da potenziell Platz für eine Stadt wäre. Also auch da, wenn ihr das hören wollt, haut das gerne raus. Und wenn, machen wir es einfach, weil wir Bock drauf haben.
Genau.
Ägypten hat mich schon immer fasziniert.
Ja, da ist so viel, ja, genauso wie mit den Mayas und Inka, das ist auch so ein
Fall. Ja, vor allem, weil die sich so ähnlich sind. Ne? Genau. Das ist wahr, ja, das stimmt. Ja. Aber hätte mal das Team Atlantis-Ringe dabei gehabt, dann wären sie nicht gestorben. Die wollte ich mir irgendwann auf Amazon tatsächlich mal kaufen, so eine Replik. Ist ja egal, es kommt ja auf die Symbolik drauf an, aber da hätte ich Lust drauf mal, einfach den in mein Sortiment zu haben.
Du bist auf jeden Fall geschützt.
Da bist du auf jeden Fall geschützt, genau. Als nächstes haben wir mal einen Baum. Insgesamt haben wir zwei Bäume, die mit Flüchen belegt sind. Und die erste Geschichte ist der angekettete Baum. Oder der, besser gesagt, der festgekettete Baum. Das geht darum, dass der Baum ist so um die 700 Jahre alt. Also das ist wirklich ein alter, alter Baum. Auch in England bei Alton, Staffordshire. Und zwar wird er genannt die alte Eiche. Und die Legende geht darum, dass der Earl of Shrewsbury einer alten Bettlerdame begegnet ist. Auf dem Weg, nachdem er zu seinem Anwesen gegangen ist, es war nachts. Und die Bettlerdame, die wollte natürlich was haben, die wollte natürlich ein bisschen Geld haben. Mhm. Und er muss diese Dame sehr unsanft behandelt haben, also abgelehnt haben. Und sie hat einen Fluch ausgesprochen. Und zwar der Fluch ging so: wenn dieser Baum einen Ast verliert, dann stirbt ein Familienmitglied von ihm. Also das ist der Fluch und das wäre die Rache, weil er so unsanft zu ihr war. Mhm. Und das hat der Earl natürlich nicht geglaubt und ist natürlich dann weitergefahren und hat ihr keine Münzen gegeben. Und dann in derselben Nacht, wo der Mann nach Hause gekommen ist, war ein Sturm. Mhm. Und beim Sturm ist es ja nicht unüblich, dass sich vom Baum, gerade bei so einem alten Baum, was löst. Und es ist ein großer Ast runtergebrochen. Und in dieser Nacht ist ein Familienmitglied von den Earl tatsächlich gestorben. Mhm. Unter mysteriösen Umständen. Also nicht schnell an der Krankheit, sondern unter mysteriösen Umständen gestorben. Und dann hat der Earl etwas sehr Cleveres gemacht. Er hat gesagt, wir ketten diesen scheiß Baum an. Das heißt, er hat diesen Baum abgesichert, dass nichts mehr runterfallen kann. Und deswegen ist dann auch keiner mehr gestorben. Also dann hat dieser Fluch quasi überbrückt. Ich finde das halt sehr, sehr clever, wie er das gemacht hat. Das heißt, er hat irgendwie an den Fluch geglaubt, sonst hätte er das ja nicht gemacht. Ja, und diese Ketten sind heute noch an dem Baum dran. Und ja, also es fallen ja heute Äste ab und es sterben keine Familienmitglieder. Aber diese Familie, die kümmert sich sehr gut um diesen Baum. Also die, immer wenn ein Ast runterfällt, geben die quasi eine Meldung, es ist keiner gestorben.
Sehr also gut.
Das ist schon wieder cool, wie sie damit umgehen und was sie daraus gemacht haben. Und es ist aber für die Familie gut ausgegangen. Es ist anscheinend nur einer gestorben. Ist auch ein derber Fluch für einfach mal keine Gabe als Bettler zu bekommen.
Ja, aber wurde aber aufgehoben, der Fluch.
Das kann natürlich sein.
Weil es ja Fluch damit, als der erste gestorben ist, vielleicht wurde er damit gebrochen.
Ja. Aber ich finde es cool, was sie daraus gemacht haben, dass sie das ernst genommen haben und immer noch als Familie so ernst nehmen, dass sie darüber berichten.
Ja, wenn man Fluch ausspricht, soll er ja wieder zurückkommen, ne?
Könnte sein, könnte gespiegelt werden, ja.
Ja.
Ja, vor allem, sie hat das ja wirklich im Zorn gesprochen. Ich weiß nicht, wenn man sich in so einen Bettler reinversetzt, dann ist ja so ein Earl ja ein reicher Snob, der viel zu viel hat. Und ja, dann kann man natürlich sauer sein. Aber ich denke mal, das wird auf die Bettlerin, auf die alten Dame auch irgendwie zurückgekommen sein. Mhm. Jeder Fluch kommt ja irgendwie zurück.
Ja, ja, dann hätten wir auch einen Hauch von Fluch, würde ich sagen. Kommen wir mal zu einem Diamanten. Und zwar zum Hope-Diamanten. Ist einer der berühmtesten Edelsteine der Welt, sondern nicht nur wegen seiner Farbe, weil der ist tiefblau. Mhm. Der ist wirklich richtig tiefblau.
Und das ist selten für einen Diamanten.
Genau. Und deswegen, alleine schon durch die Farbe und durch die Farbgebung, macht der ja halt Eindruck. Und alles, was Eindruck macht, da kannst du eine schöne Geschichte drum spielen.
Ja, ja. Ist das ein Diamant oder ein Alexandrit? Weil ich glaube, Alexandriten sind tatsächlich blau.
Nee, der hat auch so ein bisschen rötliche Färbung mit drin. Das ist je nachdem, wie man den bricht.
Also genau, der ändert die Farbe. Ne?
Genau, ja. Richtig. Aber im Grunde genommen ist er wirklich tiefblau.
Krass.
Und je nach Lichteinfall, und der wurde ja, da kommen wir noch dazu, der Diamant kommt nämlich ursprünglich aus der Kolur-Mine in Indien. Und zwar der französische Händler Jean-Baptiste Tavernier brachte ihn im 17. Jahrhundert nach Europa. Ludwig XIV. Ließ ihn schleifen und trug ihn als blauer Diamant der Krone.
Oh, okay, der hat ihn also wirklich prunkvoll.
Ja.
Ja.
Also dann ist er während der Französischen Revolution gestohlen worden.
Jawohl.
Und der britische Bankier Henry Philip Hope erwarb den Stein im 19. Jahrhundert. Deswegen da der Name Hope Diamant.
Okay.
Und der wiegt insgesamt 45,52 Karat.
Boah, das ist eine Nummer.
Und jeder Besitzer, der den trug, die Familie, die die haben, oder der den Diamant hatten, haben tatsächlich viele Schicksale erlitten. Durch Bankrott, über Tod, über Wahnsinn. Besonders Evelyn Walsh McLean, die den Diamanten über 30 Jahre besessen hat, hatte zahlreiche Tragödien in verschiedenen Verbindungen. Seit 1958 befindet sich der Hope-Diamant im Museum of National History in Washington D.C., wo er öffentlich ausgestellt wird.
30 Jahre ist eine lange Zeit, aber sie hat das überlebt oder ist sie mit dem...
Nein. Sie hat es auch nicht überlebt.
Krass, dann muss der muss ja dann eine, für seine Schönheit wahrscheinlich was eingefordert haben, dieser Diamant.
Ja, genau.
Oh, krass. Aber klar, so ein besonderer Diamant, der die Farbe wechselt, den will jeder haben.
Ja, also und dann das, über fast 57 Karat.
Das ist ja gigantisch. Das
genau, und der wurde geschliffen und hat dann noch 57 Karat.
Und das ist eine so einmalige Sache, sowas gibt es eigentlich nicht nochmal. Ne? Das ist krass.
Wie die Kronjuwelen,
wie die einmalig. Genau. Ja, ich glaube auch, dass so große Edelsteine, dass da viel Gier angezogen wird, viel Negatives. Ja. Und ich glaube, dass fast keiner nur die Schönheit daran betrachtet, sondern die wollen die alle haben.
Ja, weil heißt ja auch Reichtum macht.
Man sagt ja, die Zwerge haben so tief und so gierig geschürft. Ja, das ist, ja, das hat Tolkien sogar schon begriffen.
Ja.
Der Hauptdiamant, ja.
Und es sind eigentlich nur Steine,
eigentlich
die wir Menschen halt so hochheben, ne? Weil die halt so schön glitzern.
Ja, also durch den Schliff ja erst eigentlich, ja, ne? Okay. Durch den letzten Schliff. Ja, ist krass, ne? Ah, dass auch so viele da, dass das so gewandert ist und dass so viele, so viel Leid damit. Ja. Das ist schon nicht schön. Als nächstes hätten wir eine weitere Eiche, und zwar die Merlins-Eiche. Da haben wir also diese Geschichte von Arthur wieder in ihrer walisischen ursprünglichen Form. Das ist England, Irland und Wales sind sich da nicht ganz einig. Jeder behauptet für sich, dass das der Ursprung ist. Und diese Eiche aus der Arthur-Legende soll in der Stadt, die heißt Carmarthen, soll die heißen, soll einer der ältesten Städte in Wales sein und soll der Geburts- oder der Haupt-, die Geburtsstadt von Merlin sein. Merlin soll in walisischen Myrddin heißen. Also deswegen behaupten sie auch, dass das ihre Geschichte ist. Mhm. Kann man ja auch verstehen. Und diese Merlins-Eiche, die hat keinen Fluch, aber mehr so einen Segen. Und der geht so, dass wenn diese Eiche kaputt geht oder zerstört wird, dann wird auch die Stadt von Myrddin zerstört werden. Mhm. Also quasi, dass das Schicksal einer Stadt an dieser Eiche gekoppelt ist.
Okay.
Und deswegen ist das auf unserer Liste oder eine Prophezeiung mehr oder weniger. Genau, und das kam, also ich habe leider kein Datum gefunden, wann es passiert ist, aber diese Eiche wurde nicht gefällt, aber die wurde zerstört oder kaputt gemacht. Und dann war in dieser Stadt etwas passiert, zwei Tragödien. Zum einen ist ein großes Zugunglück passiert, wo ein Zug quasi die Schienen verlassen hat und dann sehr viele gestorben sind.
So.
Und eine riesengroße Flut ist passiert. Und da haben sie dann sich wieder bewusst gemacht, dass quasi diese Prophezeiung der Eiche daran schuld sein könnte. Und um noch weiter oder noch Schlimmeres zu verhindern, haben sie quasi einen großen Ast genommen und im Museum ausgestellt, um dem Ganzen natürlich zu ehren, aber ich denke mal auch hauptsächlich, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und seitdem ist aber nichts mehr weiteres passiert und es ist einfach im lokalen Museum in Muradin.
Ja, schade drum. Gut, aber irgendwann, alles ist weltlich, ne? Selbst eine Eiche.
Richtig, und das ist ja schon ein Wunder, dass die so alt werden. Ne?
Ja,
das,
genau, richtig. Ja. Ja, ich habe mal tatsächlich in Griechenland, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube, ich meine sogar auf Kreta, da gibt es eine Eiche, die soll angeblich 1000 Jahre alt sein.
Okay. Also bei Olivenbäumen, die werden ja nicht so groß, die können auf jeden Fall locker so alt werden, aber Eichen, die haben halt irgendwann ein Problem, ne? Die haben halt irgendwann Gewicht und das Gewicht, das geht halt Richtung Boden.
Ja. Angeblich, ob es stimmt, weiß nicht, ja. Also sie war schon wirklich richtig dick und da ging auch so ein kleiner Bach drumherum, den haben sie umgeleitet um die Eiche, also genug Wasser kriegt sie auch.
Wir haben ja in den nächsten Wochen, Monaten vor, es gibt eine tausendjährige Eiche in NRW, wo auch ganz viele so Liebeschlösser und so dran ist, dass wir da mal eine PU machen wollen. Einfach weil der Baum so alt ist und bestimmt ein paar Geschichten zu erzählen hat.
Ja.
Ja, das wäre auf jeden Fall toll.
Ja,
ich finde es schön, dass die Bäume in England und so mit so Geschichten benutzt werden. Ne? Also dass die Leute da, also die glauben ja sowieso viel mehr an diese ganzen Flüche und Aberglauben. Wenn du hier irgendeinen Fürsten erzählst, der Baum ist jetzt verflucht, dann guckt er dich dumm an. Das ist, ja, ja. Kannst du gerne machen.
Gerne, mach mal hier den.
Richtig, ja, ganz provokativ, genau.
Ja.
Ja, eigentlich müsste man wirklich, es gibt in England so viele tolle Locations, wo man eine Untersuchung machen könnte. Ganze verfluchte Dörfer, verfluchte Friedhof, ist alles verflucht, da kann man so viel Tolles machen.
Und so viele kleine Wesen haben die.
Richtig, die ganzen Feen, die ganzen Trolle, Kobolde, Goblins, alles.
Alles. Es gibt dort alles. Ja. Ja. Ja, kommen wir von der Eiche zu einem zweiten schwarzen Diamanten tatsächlich. Also zu einem zweiten Diamanten.
Ein und diesmal Diamant.
Der schwarze Orloff. Und zwar der schwarze Orloff, auch bekannt als Eye of the Braham Diamond. Er hatte im Ursprung 195 Karat und kommt auch aus Indien. Und zwar, nach der Legende nach, kommt der Diamant aus der Statue des Hindu-Gottes Brahma in einem Tempel in Pondicherry. Und ein Jesuitenpriester soll den Diamanten im 19. Jahrhundert gestohlen haben.
Oh, das schreit schon Fluch
allein, genau,
diese richtig. Aktion.
Und seitdem ist dieser Stein oder der Diamant verflucht. Angeblich brachte er mehreren Besitzern den Tod. Tragische Besitzer waren zum Beispiel zwei russische Prinzessinnen, Leonila Galitseni-Barevski und Nadja Vigion-Orlov. Also auch der Namensgeber,
ja. Ja,
die zweite Prinzessin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ja, verzeiht uns, wenn wir das nicht können, nicht immer. Ja.
Also sie soll sich mit dem Diamanten 1940 das Leben genommen haben.
Mit dem Diamanten?
Mit dem Diamanten, genau. Sie war so faszinierend davon und so in den Bann gezogen, dass sie sich mit dem Diamanten das Leben genommen hat.
Ach du Scheiße.
Mhm. Und daraufhin haben die, um den Fluch zu brechen, in drei Teile geteilt. Also sie haben ihn tatsächlich zerbrochen. Das größte Stück hat 67,5 Karat, wurde für eine Brosche genommen, mit 108 Diamanten gefasst, also wurden nochmal 108 Diamanten darum gemacht. Boah. Und eine Halskette mit 124 Diamanten und einer blieb so, wie er ist, also einfach nur gebrochen. Und einer hat, dieses natürliche Stück hat jemand gekauft und wird tatsächlich noch in London ausgestellt in einem Museum. Und der jetzige Besitzer Dennis Petit-Metzers meinte, es ist nichts mehr. Also der Fluch wäre angeblich
jetzt
gebrochen.
Das wäre jetzt meine Frage. Kam dann irgendetwas bei dem anderen Schmuckstücken noch irgendwie was?
Nein, nichts.
Da war das einfach zu viel Diamant. Zu viel, genau, auf einmal.
Wer weiß, welche Energie der hatte.
Aber auch, das ist ja auch eine Nummer. Also normalerweise, wenn du so einen fetten Klunker hast, Den zerbrichst du doch nicht. Du musst schon sehr verzweifelt sein, um so etwas zu zerstören.
Ja, alleine erstmal musst du überlegen, den hat jemand aus einer Götterstatue
Das ist
geklaut. Das ist
ja.
schon mal Nummer eins. Also ich meine, es war nicht sein Glaube, ne?
Ja.
Also er hatte einen anderen Glauben. Ich weiß nicht, was damals da war. Auf jeden Fall hat er diesen Diamant erstmal gestohlen.
Aber ein schwarzer Diamant, das hört sich doch selten an. Die gibt es doch garantiert nicht so oft, schwarze
Also ich kenne
Diamanten.
mich jetzt nicht so mit Diamanten aus. Also ich weiß, schwarz, blau,
Ja, der
die haben auch
normalen.
anderen Namen, ne?
Ja,
Diamanten, ich
ja.
weiß gar nicht. Smaragd gibt es ja auch noch.
Ja.
Welche Farben haben die? Ich weiß nicht, grün gibt es ja noch.
Smaragd ist grün,
Gelb.
genau. Rubine sind rot, Zitrine sind gelb. Ja, Diamant ist wie der Silbertopaz, eigentlich so durchsichtig wie Glas, ja.
Und deswegen müssen die extrem selten sein.
Aber da siehst du auch, was die in den Tempeln verbaut haben, ne? Ein öffentlicher Tempel und dann so einen fetten Klunker.
Wenn sie den gefunden haben, für einen Gott ist nichts zu schade.
Das stimmt, ja, sogar Gold ohne Ende. Sieht man ja bei den Maya, was alles aus Gold war, ne? Wahnsinn.
Ja, die hatten ja auch genug davon. Glänzte schön, sah gut
Die
aus.
hatten genug,
Konnte man einfach verarbeiten damals.
das ist es ja. Aber krass, also ich finde das krass, weil dass sie den geteilt haben, hat den Fluch gebrochen. Das verstehe ich nicht und das finde ich so faszinierend. Krass, dass sie darauf gekommen sind, oder? Weil du kannst ja nicht mit einem Hammer draufhauen, das funktioniert ja
Ja,
nicht.
du, irgendwie müssen sie genug Druck wieder, irgendwas irgendwie.
Krass, krass, ey. Aber hey, Hauptsache es hat funktioniert, der Fluch war gebrochen. Vielleicht, weil sie den dann nicht mehr zurückbringen konnten, der Figur.
Genau,
Wer
als
weiß.
ein Ganzes.
Ja, genau. Aber das sollten wir uns mal merken, falls wir das Problem haben. Einfach dritteln.
Genau, einfach Diamanten
Wenn es
spalten.
funktioniert, ja, warum nicht?
Ja,
Wahnsinn.
mit einem Laserschwert
Ja.
wahrscheinlich.
Mit Laserschwert, genau. Ja, da gab es ein Experiment, da hat sich irgend so ein Reicher so ein paar Diamanten gekauft und wollte gucken, was passiert, wenn er mit einem Hammer draufhaut. Natürlich nichts passiert, der Hammer hatte eine Kerbe. Das ist echt krass, wie hart ein Diamant ist. Das ist wirklich heftig.
Ja, aber je nach Größe, ne? Je größer, desto leichter kann man den wahrscheinlich auch teilen.
Ja, ich würde nicht das Geld haben, es
Ich
auszuprobieren,
auch nicht.
aber.
Also, wenn jemand so einen großen Diamant hat, der uns den gerne zur Verfügung stellen möchte, damit wir es ausprobieren, gerne.
Wahnsinn. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch zig verfluchte Smaragde, Rubine oder so. Gerade aus Indien, da sind ja Rubine und Co. ja beliebt. Ja.
Obwohl, eigentlich müssten die auch mal aus Afrika, also in Afrika gibt es ja auch sehr viele
Ja,
Diamanten,
gibt es
die.
ja leitbehaftete Diamanten, die sogenannten Blutdiamanten. Und ja, die sind halt aus großem Leid gefördert worden. Da gibt es garantiert die eine oder andere Geschichte. Gerade Südafrika ist ja eine Hochburg für Gold und Diamanten. Dann haben wir jetzt mal was ganz anderes und zwar der verfluchte Spiegel der Myrtle-Plantage. Dieser Spiegel ist in dem historischen Heim in St. Francisville in Louisiana. Und der Spiegel, so glaubt man, ist in dem Sinne verflucht aus einer ganz einfachen Geschichte. Und zwar, weil der nicht rechtzeitig abgehangen worden ist. Man kennt das ja unter mehreren Kulturen, dass wenn man stirbt, hängt man die Spiegel ab, damit die Seelen sich nicht verirren und nicht in diesen Spiegel bleiben. Und das Ganze spielt sich in 1796. Und zwar geht es um General David Bradford. Dieses Anwesen ist einer der verfluchtesten Anwesen in Amerika. Und zwar, was passiert sein soll, Chloe, ein Sklavenmädchen, hat die Familie verflucht und dieser Fluch soll Sarah mit ihren zwei Kindern getroffen haben. Und die sind dann in diesem Haus gestorben. Und genau das ist passiert. Die Spiegel wurden nicht abgehangen. Und seitdem glaubt man, dass diese Seelen in diesen Spiegel quasi gefangen sind.
Okay.
Also Spuk und Phänomene sind da aber auch noch.
Also ich kenne Spiegel nur als Portal. Also das ist quasi als
Ja,
Portal
die sind
zu.
natürlich auch Portale, aber es kommt dann auf die Kultur an. Damit deine Seele quasi nicht durch das Portal geht, sondern nach oben geht, hat man die abgehangen, dass du quasi diesen Spiegel nicht als Irrweg gesehen hast. Und ich denke, das kommt je nach Religion drauf an. Gerade die Sklaven und ich weiß nicht was, die frühen Amerikaner, die waren ja schon alles Christen oder Katholiken, ne? Die waren ja auch streng religiös, ne? Aber es geht da um die Trauerphase, also dass die gesamte Trauerphase über, egal wie lange sie gedauert hat, alle Spiegel abgehangen. Dass du wirklich auf Nummer sicher gegangen bist, dass auch die Seele in keinerlei Spiegel reingeht. Genau.
Ja, Wahnsinn.
Es sollen Handabdrücke an den Spiegel sein. Also auch immer, der Spiegel wird natürlich geputzt, so ist ja nicht. Es sollen neue Handabdrücke sein. Geisthafte Erscheinungen wurden gesehen. Schatten, die sich bewegen und schattenhafte Reflexion in dem Spiegel selbst. Also das erzählen zumindest Touristen und die Leute, die dort arbeiten. Und man hat das Gefühl von einer gruseligen Präsenz, die in der Nähe ist. Also wenn du dich vor dem Spiegel stellst, dann hast du das Gefühl, dass entweder du dich selber beobachtest oder dass dein Spiegelbild nicht du selbst bist, soll sehr unheimlich sein. Einige behaupten auch, dass sie flüstern hören. Das heißt, dieser Spiegel, der hat so eine ganz unheimliche Aura und soll auch Leute verrückt machen. Das kann jetzt aber nur wiederum so ein Werbeding sein, weil ja, es ist einer der verfluchtesten Orte, aber Touristen kommen dahin und das heißt, damit ist Geld zu machen. Und das ist dann immer so eine Sache. Also es gibt vier Behauptungen. Die geisterhaften Erscheinungen von einer Frau mit zwei Kindern, das passt natürlich wunderbar in diese Geschichte rein. Die zweite Behauptung ist die Handabdrücke, die sehr gruselig sein sollen. Dann die unerklärlichen Geräusche, Flüstern oder Weinen von Kindern. Da hast du wieder Leid und schon wieder die Geschichte mit den Kindern, die sich bestätigt. Und das Letzte ist, was viele behaupten und auch nachgemessen haben, ist der starke Abfall von Temperatur in Richtung, es wird kälter. Das ist ja ein Phänomen, was wir oft bei der Geisterjagd quasi wahrnehmen. Und das soll dann eine Bestätigung sein, dass dieser Ort wirklich verflucht ist. Also im Grunde genommen von dem Aufbau, ja, passt das, ne? Ein Sklavenmädchen, die Chloe, hat die Familie verflucht. Die sind an dem Fluch wahrscheinlich gestorben und dann sind sie eben nicht weitergezogen, sondern sind dann über die Jahre immer noch gefangen in den Spiegeln. Und dieses Gefangensein könnte zu Frustration geführt haben, was jetzt wiederum diese Bedrücktheit erklärt. Und das macht diesen verfluchten Spiegel von der Myrtle Plantation eben zu einer der verfluchtesten Objekte auf der Welt.
Schöne Horrorgeschichte, ne?
Ja,
Könnte man einen schönen Film drüber machen.
bestimmt. Und vor allen Dingen kann man sich den wirklich angucken. Das heißt, man kann sich ein Bild davon machen, ne? Und ich finde das eigentlich, wenn man jetzt massig Zeit und Geld hätte, ganz geil, wenn man sich die Dinge mal selber anguckt, weil ich denke mal, vieles davon, da ist man entweder ein Horrorfan und hypt das dann, oder ich glaube, bei ein paar Sachen steht man einfach davor und denkt sich, ja, pff, ist halt ein Spiegel. Also je nachdem, wie anfällig man für solche Sachen ist.
Genau. Wenn jemand das nicht weiß, der geht einfach hin und macht ein Spiel und putzt ihn schön sauber und dann ist gut.
Was wiederum krass ist, die Objekte, wie wir sie ja auch schon hatten, die kaufst du dir, du denkst dir nichts dabei, denkst ja, ist halt eine Figur und dann stirbt 2 Wochen später deine ganze Familie. Das ist dann eine Sache, wo
Ja.
du, das ist dann nicht
Ja.
wichtig, ob du dran glaubst oder nicht. Und das finde ich geil. Also Gegenstände, die nicht auf dein Glauben, weiß ich nicht,
Fokussiert sind.
ja, sondern die einfach scheiße sind und die dich umbringen.
Ja, und du weißt es gar nicht, warum.
Ja, und du kannst dich nicht dagegen wehren. Du hast halt nur dann das Pech gehabt, diesen Stein oder diese Figur zur falschen Zeit gekauft zu haben und du leidest einfach darunter. Das spricht dann für wirklich verflucht oder für wirklich so besessen dann.
Ja. Dann haben wir noch tatsächlich jetzt mal was ganz anderes. Kennst du Little Bastard?
Little Bastard hört sich an wie ein nerviges kleines Kind. Sagt mir
Nein.
nichts, ne? Sagt mir nichts.
Und zwar ist es der verfluchte Porsche von James Dean.
Okay, James Dean sagt mir natürlich was. Ich denke,
Ja,
das kennt
genau.
jeder.
Der Hollywood-Rebell aus den 1950ern.
Und der hatte einen verfluchten Porsche.
Einen silbernen Porsche 550 Spider. Er nannte ihn liebevoll Little Bastard. Doch der Wagen wurde nicht nur durch seinen tragischen Tod zur Legende, er gilt bis heute verflucht. Der Unfall am 13. September 1955, da kollidierte er nämlich mit einem Ford Tudor. Er war nicht mit dem Porsche auf dem Weg zu einem Rennen. Aha. Also er wollte mit dem Porsche tatsächlich ein Rennen fahren. Und er starb jedenfalls direkt noch am Unfallort und wurde 24 Jahre alt.
Puh, das ist jung.
Und Alec Guinness, ein britischer Schauspieler, hat James Dean gewarnt, steig nie in dieses Auto.
Wusste er vielleicht schon etwas?
Du wirst in einer Woche tot sein. Eine unheimliche, genaue Vorhersage.
Das ist eine Prophezeiung. Oder
genau.
Ein Mordversuch.
Der zerstörte Porsche wurde dann von George Barris gekauft. Das war ein bekannter Autodesigner. Mhm. Und Teile des Wagens wurden weiterverkauft. Und diese Teile verursachten angeblich weitere Unfälle und zwei mysteriöse Todesfälle, die dazu noch führten, dass das Mysterium weitergeführt worden sind, dadurch, dass die Teile in diesen Autos verbaut waren.
Also da ist das nicht so, dass man das Auto teilt, sondern der Fluch ist auf die Teile mitgegangen.
Mhm. Oh. Der Hauptwagen, der wurde ausgestellt auf einer Ausstellung und fiel zweimal vom Podest und verletzte Menschen.
So ein Auto fällt nicht einfach so von einem Podest. Das steht ja auf vier Rädern.
Genau, richtig. Ein Transportfahrer wurde tödlich verletzt, als er den Porsche von der Ladefläche herunterziehen wollte. Zwei Rennfahrer, die Teile des Wagens verwendeten, verunglückten, einer davon tödlich.
Ja, krass.
Der Wagen fing in einem Lager Feuer, blieb aber fast unversehrt.
Was geht das denn?
1960 verschwand der Porsche spurlos während eines Transports. Bis heute ist sein Verbleib ungeklärt. Also $1 Million Belohnung wurden für Hinweise ausgesetzt.
Alter.
Das besteht bis heute.
Also erstens mal, so ein Porsche, wenn der Feuer fängt, dann kann der nicht unversehrt bleiben. Ein Porsche, der haut auch nicht einfach so ab im Transport.
Und ein Transporter, der den hochgezogen hat,
der Wahnsinn,
ist auch noch verunglückt worden, ist auch noch verunglückt, weil er überfahren war.
Ja, aber auch krass, wie viele Leute daran gestorben sind oder wie viel Leid und Kosten der verursacht hat.
Ja.
Hat James Dean den neu gekauft als Neuwagen oder gebraucht?
Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten.
Das wäre nämlich spannend.
Das wäre jetzt nämlich nochmal zu recherchieren. Das können wir ja eventuell nochmal nachfassen.
Von der ist ja bis heute dann verschollen.
Genau. Und den Porsche hat man bis heute nicht gefunden. Wer weiß, in welcher Garage der ist. In welcher Kiste, in welchem Fluss, in welchem Berg.
Ja, so viel Leid und die Teile ja auch.
Ja.
Das ist schon... Also stark, also für einen Fluch ist das schon stark.
Ja.
Aber was ist mit dem Typen, der das prophezeit hat? Hat er das gespürt? Hat er die negative Aura vom Auto wahrgenommen? Weil man sagt ja nicht zu deinem Kumpel, du stirbst in einer Woche, wenn du da einsteigst.
Ja, da hat er auch eine Vorhersehung gehabt.
Naja, okay, das ist ja nicht ungewöhnlich. Ne? Viele Hollywood-Leute haben ja spirituelle Berater, das haben wir ja heute auch noch so. Ah, das ist beeindruckend. Also beeindruckend, schrecklich und gruselig.
Ja, genau. Aber das ist alles ein Auto.
Boah, stell dir mal vor, du gehst... Alleine
schon dein Auto so zu nennen.
Das ist ja mit so ein bisschen Hass verbunden. Aber keine Ahnung, stell dir vor, du bist ein Abschleppdienst, du gehst auf Arbeit und dann bringt dich ein scheiß Porsche um.
Mhm.
Boah, das ist schon eine Nummer. Krass.
Das stimmt, finde ich auch. Das
also,
ist
heftig.
Ich weiß nicht, ob es wirklich Zufall oder schon wirklich Mythos ist.
Aber so viel Leid, also gerade, ich meine, wenn ein Auto Feuer fängt, wir haben alle schon mal ein brennendes Auto gesehen, da ist nicht mehr viel zu retten.
Mhm.
Und das ist schon seltsam. Ist schon, als ob er sich
zweimal vom Podest gefallen bei einer Autoausstellung.
Ja,
das ist ja alles dokumentiert, das ist ja alles bewiesen.
Ja, ja.
Also ist ja nicht so, dass es...
Selbst wenn du auf dem Podest stehst, was ja gerade ist, das ist ja austariert. Selbst wenn du die Handbremse löst, ist es erstmal unwahrscheinlich, dass das Auto rollt. Ich weiß ja nicht, ob das Podest schräg war oder nicht. Aber und dann auch noch rollt es langsam runter und bringt ja trotzdem Leute um. Das ist...
Und dann wird es wieder draufgestellt und es verletzt sich wieder jemand.
Das ist schon... Das sind dann schon gefährliche Objekte, die wirklich hinter Panzerglas gehören.
Ja.
Krass, ja.
Wer weiß, wo es ist.
Ja, vor allem, wer das verflucht hat, das würde mich interessieren oder warum. Weil ich glaube, der James Dean, nur weil er den Little Bastard genannt hat, ist ein bisschen mau für einen Fluch, aber vielleicht hatte der war ja sehr, sehr berühmt, der James Dean. Vielleicht hatte der ja starke Neider.
Ja, mit Sicherheit.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, und der war ja damals ein Rebell, ne?
Also genau.
Er hat ja viel Aufsehen erregt.
Ja, viele Frauen fanden das ja sehr, sehr, sehr toll, ne?
Genau.
Naja. Also das ist heftig. Das ist bestimmt, also das ist der heftigste Gegenstand von der Liste. Ich glaube, von hat am meisten Leute gekillt.
Ja.
Eieiei. Ja. Ich glaube, das war's mit unseren 10 Gegenständen.
Genau, wir haben unsere 10 Gegenstände diesmal durch.
Also ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Sagt mal bitte wieder, wie ihr das fandet oder ob ihr nochmal eine Top-10-Liste haben wollt. Wir suchen dann wieder mal ein paar Gegenstände raus. Und es würde uns natürlich sehr interessieren, was ihr von welchen Gegenständen hält und welche ihr am gruseligsten findet. Weil ich glaube, der klare Favorit ist Little Bastard.
Ja, ich muss sagen, ich finde den Spiegel schon sehr erschreckend und gruselig.
Also wenn der so ist, wie gesagt, weil dann ist ja eine Frau mit 2 Kindern und wenn man dann dort nachts Kinder, das muss ich nicht haben. Nee, ja. Das ist, ich meine, ja klar, das ist eine Glaubenssache mit dem Spiegeln. Das haben wir, ich glaube, das Einzige, was wir in Deutschland noch an dieser Sicht haben, ist, wenn jemand stirbt, machen wir das Fenster auf, damit die Seele raus kann.
Genau.
Aber sonst haben wir davon nicht mehr viel übrig.
Nee, das stimmt.
So, wenn ihr Fragen habt oder Geschichten wir veröffentlichen sollen oder Geschichten, die ihr habt, die wir erzählen sollen, paranormale Geschichten, dann schreibt uns gerne, wie können wir uns erreichen. Alle Links zu Instagram, Discord, Facebook, YouTube sind alle in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Und denkt daran, das Paranormale Archiv hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal. Geht bitte gerne drauf, unterstützt uns gerne, der ist ganz neu. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Genau. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und Zuschauen und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.